Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur diesjährigen Weihnachtsandacht. Wir sind dankbar, dass wir uns mit Ihnen versammeln und über die Geburt, das Leben und die Mission unseres Erretters, Jesus Christus, nachdenken dürfen. Präsident Thomas S. Monson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Weihnachtsandacht zu leiten. Wir senden Ihnen allen unsere herzlichsten Weihnachtsgrüße. Wir begrüßen die erste Präsidentschaft, Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel sowie weitere Generalautoritäten und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen, die heute Abend bei uns sind. Für die Musik bei dieser Andacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Andrew Unsworth. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Freu dich, o Welt«. Danach spricht Schwester Neil F. Marriott, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, das Anfangsgebet.
Unser lieber Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir an diesem Abend zu Beginn dieser Weihnachtsandacht und wir danken dir für das Geschenk deines vollkommenen Sohnes. Wir verspüren wahrhaft herrliche Hoffnung, wenn wir an ihn denken, an sein Leben, an sein Sühnopfer für uns. Und wir danken dir für dieses großartige Geschenk. Wir sind dankbar, dass wir uns heute Abend versammeln können, um ihn zu verehren. Und wir bitten um deinen Segen für diejenigen, die heute zu uns sprechen, die singen oder ein Instrument spielen, dass ihr Zeugnis den Geist des Glaubens und der Liebe in unser Herz tragen möge. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die Weihnachtszeit. Mögest du uns mit noch festerem Glauben an unseren Retter segnen, wenn wir ihn heute Abend verehren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns, nun von Präsident Thomas S. Monson, unserem geliebten Propheten, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied »Weihnachtsglocken klingen«. Dann wird Schwester Rosemary Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, zu uns sprechen. Ihr folgt der Chor mit dem Lied »Im Stroh in der Krippe«. Anschließend hören wir von Elder Ronald A. Rasband von der Präsidentschaft der 70er. Danach singt der Chor das Lied »Weit, weit entfernt dort im Morgenland«.
Hm. My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir eine Freude, an diesem Abend bei Ihnen zu sein und mit Worten und Liedern die Geburt unseres Erretters und Erlösers zu feiern. Ja, Jesu Christi des Herrn. Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit im Jahr. Die meisten von uns haben da aber auch sehr viel zu tun. Ich hoffe und bete, dass wir uns von dem Druck, der in dieser Zeit herrscht, nicht so sehr vereinnahmen lassen, dass wir auf die falschen Sachen den größten Wert legen und uns die schlichte Freude entgeht, der Geburt des Heiligen aus Israel zu gedenken. Die wahre Freude am Weihnachtsfest findet man nicht, wenn man sich abhetzt, um immer noch mehr zu erledigen. Die wahre Freude am Weihnachtsfest finden wir, wenn wir den Heiland in dieser Zeit in den Mittelpunkt rücken. Er wurde in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt, aber er war aus dem Himmel gekommen, um als sterblicher Mensch auf der Erde zu leben und das Gottesreich zu errichten. Sein herrliches Evangelium veränderte das Denken der Welt. Er hat für uns gelebt und ist für uns gestorben. Was können wir ihm im Gegenzug dafür geben? Mir gefallen die Worte der englischen Dichterin Christina Rossetti. Was kann ich ihm geben, arm wie ich bin? Wär ich ein Schafhirt, ein Lamm brächte ich hin. Als einer der Könige, kostbares, rar. Doch was soll ich geben? Mein Herz bringe ich dar. Wie wir Weihnachten feiern, sollte die Liebe und die Selbstlosigkeit widerspiegeln, zu der uns der Heiland angehalten hat. Wer gibt, führt den Geist der Weihnacht zu voller Blüte, nicht wer nur empfängt. Wir hegen freundlichere Gefühle füreinander. Wir wenden uns liebevoll denjenigen zu, denen es weniger gut geht. Unser Herz wird weicher. Wir verzeihen unseren Feinden, denken an unsere Freunde und gehorchen Gott. Der Geist der Weihnacht erhellt das Fenster der Seele. Wir schauen hinaus auf das hektische Treiben der Welt und machen uns mehr Gedanken um Menschen als um irgendwelche Dinge. Wenn wir die wahre Bedeutung des Geistes der Weihnacht begreifen wollen, müssen wir uns den Geist Christi vor Augen führen. Präsident David O. McKay hat gesagt, wirklich glücklich wird man nur, indem man andere glücklich macht. Das ist die praktische Anwendung der Lehre des Erretters, dass man sein Leben verlieren muss, um es zu gewinnen. Kurz gesagt, ist der Geist der Weihnacht der Geist Christi, der unser Herz in brüderlicher Liebe und Freundschaft erglühen lässt und uns dazu bewegt, Gutes zu tun. Wenn wir dem Geist des Evangeliums Jesu Christi folgen, schaffen wir Frieden auf Erden, denn er bedeutet guten Willen gegenüber allen Menschen. Mögen wir geben, wie der Heiland gegeben hat. Wer von sich gibt, gibt eine heilige Gabe. Wir geben, weil wir uns daran erinnern, was der Erretter alles gegeben hat. Mögen wir neben den Geschenken, die vielleicht eines Tages kaputt gehen oder vergessen werden, auch Geschenke von ewigem Wert machen. Um wie viel wäre die Welt doch besser, wenn wir alle Verständnis und Mitgefühl schenken würden, Hilfsbereitschaft und Freundschaft, Freundlichkeit und Güte. Mögen wir nun, da uns die Weihnachtszeit mit all ihrer Pracht umfängt, wie die Könige aus dem Morgenland, einem strahlend hellen Stern folgen, der uns darin leitet, wie wir die Geburt des Erlösers feiern. Mögen wir alle im Geiste eine Reise nach Bethlehem unternehmen und dem Erlöser als Geschenk ein sanftes, mitfühlendes Herz mitbringen. Meine Brüder und Schwestern, möge ein jeder von uns ein Weihnachtsfest voller Freude erleben. Das hoffe ich und darum bete ich im heiligen Namen des Erretters, Jesus Christus. Amen. Thank you.
Merry Christmas.
Frohe Weihnachten. Jetzt haben wir wieder Weihnachten. Und die Kinder bringen uns den Zauber der Weihnacht ins Herz. Wir versäumen etwas, wenn wir Weihnachten nicht mit den Augen eines Kindes sehen. Denn Kinder sehen die Lichter, hören die Musik und riechen den Duft der Weihnachtsbäume und Süßigkeiten mit freudiger Erwartung. Wir sehen ihre rosa Bäckchen und kleine Näschen gegen Schaufenster gedrückt. Sie träumen von Heiligabend und zählen mit ihren Fingerchen die Tage bis zum 24. Dezember. Auch die Eltern zählen die Tage bis zum 24. Dezember. Bei ihren Planungen und den Überraschungen, die sie für ihre Kinder vorbereiten, träumen sie davon, bis Heiligabend mit allem fertig zu werden. Als ich ein Kind war, nähte meine Mutter oft eine Weihnachtsüberraschung für mich und meine Zwillingsschwester. Sie stellte ihre Nähmaschine bereits einen Monat vorher in ihrem Schlafzimmer auf und achtete darauf, dass die Zimmertür geschlossen war, während sie arbeitete. Die Tage vor Weihnachten nähte sie dann bis tief in die Nacht. Wenn die Kleidungsstücke fast fertig waren und uns nur noch genau angepasst und der Rocksaum markiert werden musste, hatte sie einen Plan, um die Überraschung zu bewahren. Da kam dann eine Augenbinde ins Spiel. Meine Mutter verband uns der Reihe nach die Augen, führte uns in ihr Schlafzimmer, streifte uns das Kleidungsstück über und achtete dabei immer darauf, dass die Augenbinde richtig saß. Das funktionierte sehr gut, nur das eine Mal nicht, als das Telefon im Nebenzimmer klingelte. Als sie hinausging, sagte sie noch: "Ich bin gleich wieder zurück. Wagt es ja nicht zu schauen." Sie fragen sich vielleicht, was geschah als nächstes? Ich kann es Ihnen sagen. Es war ein Trägerkleid aus Samt. Lassen Sie mich erzählen, warum die Frage, was geschah als nächstes, eine wahrhaft weihnachtliche Bedeutung hat. Eines Tages mitten im Dezember ergriff Amy Johnston, die Rudelführerin einer PV-Scout-Gruppe aus Gilbert, Arizona, einmal die Gelegenheit, ein paar energiegeladenen Achtjährigen von der Geburt Christi zu erzählen. Sie hatte das Gefühl, sie solle die geplante Aktivität aufschieben und den Jungen vom allerersten Weihnachtsfest erzählen. Sie scharte sie in ihrem Wohnzimmer um sich herum auf dem Boden und las ihnen einige Schriftstellen aus der Bibel vor. Dazu zeigte sie Bilder, die die heilige Geschichte von Maria und Josef, den Hirten, dem Stern und der Geburt des kleinen Jesus in einem Stall in Bethlehem besser untermalen sollten. Sie las vor. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr." Als sie so über die Geburt Jesu sprach, bemerkte sie, dass alle Jungen zeitweise zuhörten. Einer aber, John, geradezu jedes Wort in sich aufsog. John war ein richtiger Wildfang, der fast nie still saß. Aber als sie die Geschichte erzählte, war er ganz aufmerksam. Und fragte dann: "Und was geschah als nächstes?" Daraufhin erzählte sie den Jungen von der Kindheit Jesu. Sie sagte: Jesus war ein Junge, ganz so wie ihr. Er lief gerne herum und spielte, aber auch seine Weisheit nahm zu. Sie erzählte ihnen, dass Jesus sich gerade einmal 12 Jahren zusammen mit seiner Familie nach Jerusalem begeben hatte. Als Maria und Josef wieder nach Hause gingen, fiel ihnen auf, dass ihr Sohn nicht bei ihnen war. Schnell kehrten sie nach Jerusalem zurück und fanden Jesus im Tempel, wo er gerade mit Gelehrten und Lehrern im Tempel sprach, die ihm Fragen stellten. In der Heiligen Schrift steht, dass alle, die ihn hörten, erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten waren. Und was geschah als nächstes, wollte John wissen. Amy erzählte den Jungen vom Wirken Jesu Christi und wie er vom Geist des Herrn erfüllt wurde. Wir lesen in der Bibel, dass er den Armen das Evangelium brachte, Wunder wirkte, Blinde und Kranke heilte und sogar Tote zum Leben erweckte. Er sagte, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. John war von der Geschichte sichtlich eingenommen und wollte mehr wissen. Wieder fragte er, und was geschah als nächstes? Amy erzählte den Jungen, dass manche Menschen Jesus ablehnten und ihn nicht mochten. Sie wollten ihm sogar das Leben nehmen. Sie erzählte den kleinen PV-Scouts vom letzten Abendmahl, vom Garten Gethsemane und wie Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Sie merkte, dass für John, der so begierig war, mehr zu erfahren, all diese Geschichten neu waren. Da hatte sie das starke Gefühl, sie solle nicht weitererzählen, sondern jeden Jungen namentlich ansprechen und sagen, Jesus Christus ist für dich gestorben. John hörte aufmerksam zu, als sie jeden Jungen persönlich ansprach. Schließlich schaute sie auch ihn an und sagte, John, Jesus Christus ist für dich gestorben. Er sah sie an und fragte ganz verwundert, für mich? Amy berichtete, der Geist war an diesem Tag, als ein kleiner Junge vielleicht das erste Mal vom Heiligen Geist berührt wurde, in unserem Wohnzimmer ganz stark zu spüren. Und weiter, ich weiß nicht, was die Zukunft für John bereithält, da seine Familie weggezogen ist, aber ich bete dafür, dass der Same, den wir bei diesem PV-Scout-Treffen 2 Wochen vor Weihnachten gepflanzt haben, wächst und ihm eines Tages das Licht des Evangeliums in aller Fülle bringt. Wenn Weihnachten vorbei ist, die Festbeleuchtung abgenommen wird, kein Nadelholzduft mehr in der Luft liegt, keine Weihnachtslieder mehr im Radio erklingen, dann fragen wir vielleicht wie John, was geschieht als nächstes? Das Weihnachtsfest mit all dem ehrfürchtigen Staunen ist lediglich ein Anfang. Weihnachten erinnert uns daran, dass das kleine Kind, das in Bethlehem geboren wurde, unserem Leben einen Sinn gegeben hat. Was als nächstes geschieht, hängt vor allem davon ab, wie wir unseren Erlöser, Jesus Christus, annehmen und ihm folgen. Jeden Tag laden wir seinen Geist in unser Leben ein. Wir sehen das Licht in anderen. Wir hören die Freude in den Kinderstimmen, die Hoffnung und Vorfreude auf die Zukunft bringen. Wir suchen Gelegenheiten, uns zu treffen, andere einzubeziehen, ihnen zu helfen und sie aufzubauen und lernen dabei, was es wirklich heißt, unseren Erretter Jesus Christus zu erkennen. Wir zählen zuweilen die Tage vor besonderen Ereignissen in unserem Leben, bei denen wir seinen Einfluss ganz besonders spüren. Beispielsweise, wenn ein Baby geboren oder ein Kind getauft wird, wenn jemand auf Mission geht, eine feierliche Eheschließung im Tempel bevorsteht oder beim wöchentlichen Abendmahl. Wir suchen ihn mit kindlichem Glauben und können so seinen Einfluss spüren. Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es ist ein wunderschöner Plan, den unser Vater für uns entworfen hat. Dank seinem Sohn, unserem Erretter Jesus Christus, können wir zu ihm zurückkehren, bei ihm bleiben und in den Genuss von allem kommen, was der Vater hat. Denn das ist die allerletzte Antwort auf die Frage, was geschieht als nächstes? Der Erretter sprach, wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines Vaters Reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Die Bereitschaft, ihn zu empfangen, verleiht dem Bereitsein für Heiligabend eine völlig neue Bedeutung. John, wo du auch sein magst, die lebenden Apostel haben gesagt, wir bezeugen feierlich, dass das Leben unseres Erretters, das ja den zentralen Punkt der Menschheitsgeschichte bildet, weder in Bethlehem noch begann, noch auf dem Kalvarienberg endete. Er war der Erstgeborene des Vaters, der einzig gezeugte Sohn im Fleisch, der Erlöser der Welt. John, sein Geschenk an uns ist das, was als nächstes geschieht. Es ist wahr. Und er tat es für dich. Von dieser wundervollen Wahrheit gebe ich Zeugnis in seinem Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers and
sisters. Frohe Weihnachten, liebe Brüder und Schwestern. Ich danke der ersten Präsidentschaft für diese außergewöhnliche Gelegenheit, Ihnen mitteilen zu dürfen, was mir die heilige Weihnachtszeit und die Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus bedeuten. Ich werde all der Weihnachtsgeschichten niemals müde, die es gibt, seit das Jesuskindlein zu Bethlehem in Judäa geboren wurde. Jesaja sprach über das Ereignis schon über 700 Jahre zuvor. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Emmanuel geben. König Benjamin prophezeite, und er wird Jesus Christus heißen, der Sohn Gottes, der Vater des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Dinge von Anfang an, und seine Mutter wird Maria heißen. Der Prophet Nephi hörte eine Stimme sagen, morgen komme ich in die Welt. Am nächsten Tag wurde um Meeresbreiten entfernt das Jesuskind geboren. Zweifellos betrachtete seine Mutter Maria voller Erstaunen ihren neugeborenen Sohn, den einzig Gezeugten des Vaters im Fleische. In den Hügeln Judäas, die Bethlehem umgeben, lagerten, wie Lukas berichtete, Hirten auf ihrem Feld. Es waren keine gewöhnlichen Hirten, sondern gerechte und heilige Männer, die Zeugnis von der Geburt Christi ablegen sollten. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden, ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Stellen Sie sich die Szenerie einmal vor, wie der Himmel in Judäa vom Glanz eines prächtigen Sterns erfüllt wird und Himmelschöre dieses einmalige Ereignis besingen. Die Hirten eilten dann hin, um das Kind in der Krippe liegen zu sehen. Etwas später erzählten sie, was sie gesehen hatten. Jahr für Jahr untermauern wir zu Weihnachten das Zeugnis dieser Hirten, dass Jesus Christus buchstäblich der Sohn des lebendigen Gottes in diesem Winkel der Erde zur Welt kam, den wir das Heilige Land nennen. Die Hirten näherten sich ehrfürchtig dem Stall, um dem König der Könige zu huldigen. Wie huldigen wir ihm zu dieser Zeit? Indem wir endlos einkaufen gehen? Indem wir umhereilen und unsere Wohnung schmücken? Erweisen wir so unserem Erlöser die Ehre? Oder besänftigen wir die gramgebeugte Seele? Begegnen wir denjenigen wohlwollend, deren Leben ein höherer Sinn fehlt? Verherrlichen wir Gott, indem wir seine Wünsche bereitwillig erfüllen? Jesus sagte ganz einfach, komm und folge mir nach. Das Evangelium Jesu Christi, durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt, hat bei gläubigen Menschen in aller Welt Anklang gefunden. Ich habe selbst miterlebt, wie leidenschaftlich sein heiliges Wort angenommen wird, von den Inseln des Meeres bis hin zu dem Riesenreich Russland. Einige unserer Vorfahren gehörten zu den ersten Heiligen, die sich in Zion versammelten. Eine Frau, Hannah Lars Cornaby, ließ sich in Spanish Fork in Utah nieder. In dieser schweren Zeit gab es zu Weihnachten manchmal nur eine kostbare Orange oder geschnitztes Holzspielzeug oder auch nur eine Stoffpuppe, aber nicht immer. Hannah schreibt über den 25. Dezember 1856, Heiligabend rückte näher und meine kleinen Lieblinge hängten in ihrem Kinderglauben ihre Socken auf, voller Sorge, ob sie wohl gefüllt werden würden. Mir tat das Herz weh, doch ich verbarg es vor ihnen und versicherte ihnen, sie würden nicht vergessen werden. So schliefen sie voller Vorfreude auf den nächsten Morgen ein. Ich hatte kein bisschen Süßes im Haus und wusste nicht, was tun, doch enttäuschen durfte ich sie nicht. Da fiel mir ein, dass noch etwas Kürbis übrig war. Ich kochte ihn aus, passierte den Sud durch ein Sieb und ließ ihn dann noch einige Stunden simmern, bis es süßer Sirup war. Aus diesem Sirup und ein paar Gewürzen bereitete ich einen Lebkuchenteig zu, der in alle erdenklichen Formen geschnitten und in einem Tiegel gebraten, denn einen Ofen hatte ich nicht, ausreichte, ihre Socken zu füllen und ihnen so viel Freude machte, wie die erlesensten Pralinen. Zwischen den Zeilen lesen wir hier den Bericht einer Mutter, die die ganze Nacht durchgearbeitet und nicht einmal einen Ofen hatte, der ihr die Arbeit erleichtert. Trotzdem war sie entschlossen, ihren Kindern eine Freude zu bereiten, ihren Glauben zu stärken und der Familie zu bestätigen, alles wohl, alles wohl. Ist das nicht die Botschaft der Weihnachtszeit? Präsident Monson hat gesagt, wir haben wahrhaft unzählige Möglichkeiten, etwas von uns selbst zu geben. Aber sie bieten sich nicht ständig. Man kann Menschen aufmuntern. Man kann freundliche Worte sagen. Man kann Geschenke machen. Immer wenn wir in Übereinstimmung mit dem Herrn handeln, seine Wünsche erfüllen, unsere Mitmenschen aufrichten, legen wir Zeugnis ab, dass er lebt und uns liebt. Mögen unsere irdischen Schwierigkeiten aussehen, wie sie wollen. Eine weitere herausragende Persönlichkeit in der Geschichte der Kirche ist der Schotte John Menzies McFarlane. Er hatte sich zusammen mit seiner verwitweten Mutter und seinem Bruder zur Kirche bekehrt. 1852 begaben sie sich zu dritt auf den Weg ins Salzital. Er war gerade 18 Jahre alt. Im Laufe der Jahre betätigte er sich als Landvermesser, Baumeister, ja sogar als Amtsrichter. Aber eigentlich war es die Musik, durch die er sich auszeichnete. Er stellte in Cedar City seinen ersten Chor zusammen und zog mit diesem Ensemble durch den Süden von Utah. Nach einem Auftritt in St. George forderte ihn Elder Erastus Snow, ein Apostel und Anführer dieser Siedlung, auf, in die Gemeinde im Süden Utahs umzuziehen und seine Familie und seine Musik mitzubringen. 1869 war ein schweres Jahr gewesen, und so bat Elder Snow Bruder McFarlane um eine Weihnachtsvorstellung, die die Gemüter ein wenig aufheitern sollte. Bruder McFarlane wollte auch gleich ein neues, belebendes Musikstück für die Veranstaltung schreiben. Doch so sehr er sich auch mühte, ihm fiel nichts ein. Er betete um Inspiration und betete noch einmal. Schließlich weckte er eines Nachts seine Frau und rief freudig aus, »Ich habe den Text für ein Lied und die Melodie habe ich auch, glaube ich.« Er eilte an die Klaviatur ihrer kleinen Wohnzimmerorgel, spielte die Melodie und schrieb sie gleichzeitig nieder. Im flackernden Lichtschein eines Stückchens Stoff, das seine Frau in eine Schüssel mit Fett getunkt hatte, die sie vor ihn hielt. Die Worte und die Noten strömten nun hervor. Weit, weit entfernt dort im Morgenland haben die Hirten den Herrn erkannt. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe. Fried und Freude aller Welt, wie's den Menschen wohl gefällt. Bruder McFarlane war niemals im Morgenland gewesen, aber die inspirierende Botschaft seiner Musik drang ihm aus der Seele als ein Zeugnis davon, dass zu Bethlehem in Judäa der Heiland geboren wurde und damit etwas begann, was die Welt für immer verändern sollte. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass unser ewiger Vater lebt. Sein Plan des Glücklichseins ist ein reicher Segen für alle seine Kinder aus allen Generationen. Ich weiß, dass sein geliebter Sohn Jesus Christus, das Kindlein, das zu Bethlehem geboren wurde, der Erretter und Erlöser der Welt ist und dass Präsident Thomas S. Monson in der heutigen Zeit sein Prophet auf Erden ist. Diese Lobesworte künden von Wahrheit. Ehre sei Gott in der Höhe, Fried und Freude aller Welt, wie es den Menschen wohl gefällt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Weihnachtsmusik, die uns das Herz erfüllt hat. Wir danken ebenso den Sprechern an diesem Abend, sowie allen anderen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen dieser Weihnachtsandacht beigetragen haben. Zu Beginn dieser schönen Weihnachtszeit danken wir Ihnen allen voller Liebe, segnen Sie und beten darum, dass jeder von Ihnen den Frieden und die Hoffnung erfahren möge, die sich in der erlösenden Liebe unseres Erretters, Jesus Christus, kundtun. Der Schlusssprecher dieser Andacht ist Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seiner Botschaft schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«. Auf ein Zeichen von Bruder Murphy stimmen alle Anwesenden in die dritte Strophe dieses beliebten Weihnachtsliedes ein. Danach spricht Bruder Randall L. Ridd, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, das Schlussgebet. Liebe Brüder und Schwestern, war dies nicht ein fantastisches Erlebnis? Die Musik war wundervoll und die Botschaften haben uns das Herz erwärmt. Der Geist der Weihnacht hat uns ergriffen. Wenn man an Weihnachtsfeste zurückdenkt, fallen einem die Familie und Geschenke ein und wie man anderen geholfen hat. Diese Erinnerungen entspringen dem wahren Grund für Weihnachten, nämlich dem überragenden Geschenk, das uns der Vater im Himmel gemacht hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es hilft uns nicht nur zu Weihnachten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Herrn und das ewige Leben richten, sondern in allen irdischen Schwierigkeiten. Unvollkommene Menschen teilen sich den Planeten Erde mit anderen unvollkommenen Menschen. Unsere Welt ist gefallen, gezeichnet von ausufernden Schulden, Krieg, Naturkatastrophen, Krankheit und Tod. Jeder wird gefordert. Da verliert ein Vater seinen Arbeitsplatz. Da erfährt eine junge Mutter, dass sie schwer krank ist. Da mag ein Sohn, eine Tochter vom rechten Weg abgekommen sein. Doch was die Sorgen auch auslösen mag, wir alle sehnen uns nach innerem Frieden. Heute Abend möchte ich über die einzige Quelle echten und dauerhaften Friedens sprechen. Jesus Christus, unseren Fürsten des Friedens. Diesen Titel trug er neben anderen, für die er vorherordiniert war. Er wurde von seinem Vater als Erretter der Welt gesalbt. Die beiden Titel, Messias und Christus, sind Ausdruck der Verantwortung, die ihm als dem Gesalbten übertragen war. Auf Weisung seines Vaters schuf Jesus diese Welt und weitere Welten. Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater. Jesus war der verheißene Immanuel, der große Ich bin da und der Jehova des Alten Testaments. Er wurde vom Vater gesandt, um das Sühnopfer zu vollbringen, die wichtigste Handlung in der gesamten Geschichte der Menschheit. Durch sein Sühnopfer wurde die Unsterblichkeit für uns Wirklichkeit und das ewige Leben denjenigen ermöglicht, die ihm nachfolgen wollen. Diese Ziele stellen das Werk und die Herrlichkeit des allmächtigen Gottes dar. Als unser größtes Vorbild lehrte uns Jesus, wie wir leben, lieben und lernen sollen. Er führte uns vor, wie man betet, vergibt und bis ans Ende ausharrt. Er führte uns vor, wie man sich mehr um andere sorgt als um sich selbst. Er führte uns vor, was Gnade und Güte bedeuten, auf dass wir mit seiner Macht in unserem Leben wirklich etwas ändern. Er führte uns vor, wie man geistig und seelisch Frieden findet. Eines Tages werden wir vor ihm stehen, unserem gerechten Richter und barmherzigen Meister. Diese heiligen Pflichten des Herrn sind der Grund, weshalb jeder von uns ihn als seinen immerwährenden Fürsten des Friedens verehrt. Wir preisen ihn dafür, dass wir Eltern, Großeltern und Lehrer unserer Kinder sein dürfen. Die Weihnachtszeit ist eine kostbare Zeit für die Familie. Zeit für die Familie ist heilige Zeit. Wir können unseren Kindern helfen, sich dem Erretter zuzuwenden. Dabei kann uns Musik von Nutzen sein. Unsere Kinder singen gerne das Lied »Ich möchte so sein wie Jesus«. Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Er kann denen Frieden bringen, auf die ein Krieg seine verheerenden Auswirkungen hatte. Wird eine Familie durch Militärdienst getrennt, prägen sich Kriegserinnerungen ein. So war es bei mir im Koreakrieg. Heute sind die Kriege technisch ausgereifter, doch sie fordern die Familien nicht minder. Wer solch schweres Leid ertragen muss, kann sich dem Herrn zuwenden. Seine Botschaft bringt uns Trost. Sie kündet vom Frieden auf Erden und ist den Menschen ein Wohlgefallen. Friede kann denen zuteil werden, denen es nicht gut geht. Manche sind körperlich verwundet. Andere leiden geistig Schmerzen, weil sie geliebte Menschen vermissen oder anderweitig seelisch traumatisiert sind. Brüder und Schwestern, ihre Seele kann Frieden finden, wenn sie ihren Glauben an den Fürsten des Friedens stärken. Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt sie her. Habt ihr welche, die lahm sind oder blind oder hinkend oder verkrüppelt oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her, und ich werde sie heilen. Ich sehe, dass ihr genügend Glauben habt, so dass ich euch heilen kann. Friede kann denen zuteil werden, die von Kummer geplagt sind. Auch wenn diese auf einem Fehler oder einer Sünde beruht, verlangt der Herr weiter nichts als aufrichtige Umkehr. In den Heiligen Schriften werden wir aufgerufen, vor den Begierden der Jugend zu fliehen und den Herrn aus reinem Herzen anzurufen. Dann kann sein lindernder Balsam in Gilead selbst die sündenbeladene Seele heilen. Denken Sie an den Wandel, den der 1725 in London geborene John Newton erlebt hat. Er kehrte von einem sündigen Leben als Sklavenhändler um und wurde anglikanischer Geistlicher. Sein mächtiger Herzenswandel bewegte ihn zu dem Text des Liedes Amazing Grace. Durch Gnade frei, wer kann's verstehen? Und das geschah an mir. Einst hoffnungslos, doch nun erlöst. Einst blind, nun kann ich sehen. Im Himmel wird Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Friede kann denen zuteil werden, die schwer beladen sind. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Friede kann denen zuteil werden, die trauern. Der Herr hat gesagt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir das Dahinscheiden eines geliebten Menschen aushalten, können wir durch die Einflüsterungen des Geistes mit dem Frieden des Herrn erfüllt werden. Wer in mir stirbt, wird den Tod nicht schmecken, denn er wird ihm süß sein. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Friede kann denen zuteil werden, die aufrichtig nach dem Fürsten des Friedens suchen. Seine liebliche und erlösende Botschaft wird von Missionaren in die ganze Welt getragen. Sie predigen das Evangelium Jesu Christi, wie er es durch den Propheten Joseph Smith wiederherstellen ließ. Missionare verkünden diese Worte des Herrn, die ein Leben verändern können. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Friede kann denen zuteil werden, die auf den Wegen des Meisters wandeln wollen. Seine Einladung besteht aus 5 liebevollen Worten. Komm und folge mir nach. Wir preisen den Fürsten des Friedens, weil er wiederkehren wird. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Als der Messias des Millenniums wird er herrschen, als König der Könige und Herr der Herren. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wird er uns mit unserer Familie zu sich und zu unserem Vater im Himmel führen. Wenn wir in all den irdischen Schwierigkeiten, den Bündnissen, die wir geschlossen haben, treu bleiben, wenn wir bis ans Ende ausharren, haben wir Anspruch auf die größte aller Gaben Gottes, das ewige Leben. In seiner heiligen Gegenwart können unsere Familien auf ewig zusammen sein. Gott segne Sie, meine lieben Brüder und Schwestern. Mögen Sie alle ein frohes Weihnachtsfest erleben und mögen Sie für immer all die Segnungen des Herrn, unseres Fürsten des Friedens, genießen. Das ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir danken dir für den wunderbaren Geist, den wir an diesem Abend verspürt haben, und für die schöne Musik und die Botschaften über Freude und Liebe, die wir von unseren inspirierten Führungsbeamten gehört und mit denen wir die Geburt deines Sohnes gefeiert haben. Wir haben diese Brüder lieb. Wir danken dir, dass wir sie haben, und bitten dich, ihnen für dein Werk Kraft zu geben und sie zu unterstützen. Wir danken dir von Herzen für die Geburt deines Sohnes, für sein Beispiel, für sein Leben und für das Sühnopfer, das er für uns vollbracht und durch das er unserem Leben Hoffnung und Bedeutung verliehen hat. Hilf uns, diejenigen zu erkennen, die Hilfe brauchen, und lass uns ein Werkzeug in deinen Händen sein, damit wir sie trösten, ihnen Gutes tun und sie erbauen können. Wir erbitten einen besonderen Segen für die Missionare, die in aller Welt tätig sind. Segne sie, beschütze sie und inspiriere sie, damit sie anderen die frohe Botschaft deines Evangeliums überbringen können. Voller Liebe und Dankbarkeit möchten wir dir noch einmal für deinen geliebten Sohn, unseren Erlöser, danken. Möge der Geist dieser Weihnachtszeit stets bei uns sein. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.